Hallo, herzlich willkommen bei Der letzte Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hören Sie die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Wir ordnen Meinungen an
und zeigen Lösungen auf. Mein Name ist Christine Meierhofer.
Ich bin Michael Lohmeier.
Und mein Name ist Matthias Auer.
Im letzten Aufguss bringen wir jeden zweiten Freitag Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte. Und wie jede Folge beginnen wir auch heute wieder mit einem kleinen Mitbringsel, bevor wir uns ins Thema stürzen. Und heute habe ich euch etwas mitgebracht, nämlich das hier, ein Foto.
Ist das eine Boyband?
Stellt euch vor, das sind jetzt viele junge Menschen. Und meine Frage an euch ist jetzt, von diesen 5 jungen Menschen sozusagen, also es ist einfach ein random Stockfoto, das symbolisch für junge Menschen stehen soll.
Ja.
Für wie viele von diesen 5 jungen Menschen ist bei der Arbeitssuche der Aspekt klimarelevant?
Bei den 5 wahrscheinlich für alle 5. Sonst würde ich sagen, wie jung sind die?
Die Generation sind unter 30.
Unter 30. Ich sage die Hälfte. Oder zumindest die Hälfte.
Ja, ich würde darüber hinausgehen und schätze zwischen 70% und 80%.
Sehr gut getippt, Milo. Also jetzt sind es lauter junge Europäerinnen und Europäer. Und dann ist für 76%, also sagen wir fast 4 Leute von diesen 5, der Klimaaspekt bei der Arbeitssuche sehr wichtig. Und für 22%, also für eine Person von diesen 5, ist es sogar der wichtigste Aspekt, ob der mögliche Arbeitgeber nachhaltig wirtschaftet oder nicht. Das lässt sich auch auf Österreich umlegen. Also da sind es 72% der unter 30-Jährigen, für die die Haltung zum Thema Klima des Arbeitgebers relevant ist. Und eben auch für 21%, also wieder einen oder eine von diesen 5, der wichtigste Aspekt. Das ist die Klimaumfrage, die regelmäßig durchgeführt wird, schon seit einigen Jahren von der Europäischen Investitionsbank. Die Umfrage ist im Jahr 2022 gemacht worden.
Ja, aber das glaube ich sofort, auch die 80% oder die 75%, weil wir kriegen das ja auch von den Unternehmen her mit, dass die nicht nur, weil sie gezwungen werden, über regulatorische Ebenen versuchen, irgendwie zu dekarbonisieren und halt Emissionen zu senken, sondern auch, also selbst die, die nicht wirklich grün sind, versuchen sich in irgendeiner Form ein grünes Image zu verpassen, damit sie eben bei der jungen Generation bessere Chancen haben, auch gute Mitarbeiter zu bekommen. Also glaube ich, sofort gut geschätzt.
Ja, aber ich denke mal, es ist schon so und es wird auch bei den Älteren so sein, dass der Prozentsatz vergleichsweise hoch ist, dass sich die Spreu vom Weizen dann trennt, wenn es um die Maßnahmen geht und um die Konsequenz.
Ja, das ist nur ein Aspekt, den wir heute streifen werden. Wir wollen nämlich heute über die Klimapolitik der EU sprechen und zwar, weil am 9. Juni eben das Europaparlament gewählt wird. Und zwar schauen wir uns da an, was denn am Anfang der Legislaturperiode, also 2019, die klimapolitischen Ziele der EU waren, wie es da mit der Umsetzung ausschaut aktuell und ob eben der Green Deal, der viel Beschworene, hält, was er verspricht. Und vielleicht wagen wir auch noch einen vorsichtigen Blick in die Zukunft, wie sich die Klimapolitik der Europäischen Union weiterentwickeln könnte.
Also ich glaube, wenn man über den Green Deal spricht, sollte man nicht nur über die Klimapolitik sprechen, weil es da sehr viele Maßnahmen gibt, die zumindest theoretisch über reine Klima- und CO2-Senkungsmaßnahmen hinausgehen. Aber vielleicht schauen wir uns einfach an, was ist denn der Green Deal überhaupt und was war damit gemeint?
Also wir erinnern uns, es war glaube ich Dezember 2019, Ursula von der Leyen hat den Green Deal als Man on the Moon Moment der Europäischen Union der Öffentlichkeit präsentiert. Hauptziel war die Klimaneutralität 2050, erster Kontinent der Welt mit einem klaren und absehbaren Net-Zero-Ziel. Zwischenziel, Etappenziel war -55% bis 2030 und unter diesen 2 großen Zielen, die, glaube ich, das tatsächlich neue waren, dass ein so großer Wirtschaftsblock wie Europa sich so weit nach vorne wagt, versteckt sich eine Unzahl an unterschiedlichen Maßnahmen. Also vom CO2-Grenzausgleich über die Ausweitung des CO2-Handels.
Also das Ziel war ursprünglich, das haben sich Franz Timmermans und die Ursula von der Leyen seinerzeit ausgemacht, irgendwie die gesamte Wirtschaft der Europäischen Union auf Nachhaltigkeit auszurichten. Das ist nur bedingt gelungen. Was der EU aber schon gelungen ist, ist natürlich durch das Thematisieren vom Klimaschutz und durch das Formulieren von Zielen, die doch recht ambitioniert sind für so eine industrialisierte Region, wie es Europa einmal ist, das hat schon weltweit etwas verändert. Das hat den Druck auf die Vereinigten Staaten erhöht, das hat auch den Druck auf China und Indien erhöht. Das, glaube ich, muss man in jedem Fall bei aller Kritik, die jetzt noch zweifelsohne kommen wird und kommen muss. Das bleibt aber als positiver Aspekt und ganz wichtiger positiver Aspekt. Aber es spricht da schon Bände. Also ich habe versucht, in der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch, versucht den Franz Timmermans, der einer der Autoren vom Green Deal gewesen ist, zu erreichen und um seine Einschätzung zu bitten. Und er ist ja im vorigen Sommer ausgeschieden, formal, weil er in die Innenpolitik wollte, wieder zurück nach Holland. Tatsächlich ist es aber schon auch so gewesen, dass er zu einem Zeitpunkt gegangen ist, wo der Widerstand gegen den Green Deal wirklich an Fahrt aufgenommen hat und an Geschwindigkeit sehr, sehr stark zugelegt hat. Und das kann man sicherlich als eine Taktik einfach der Gegner des Green Deal betrachten.
Also ich habe auch ein paar Schlagworte nachrecherchiert, was da in der strategischen Agenda der EU, was ja quasi so das Aushängeschild einer jeden Legislaturperiode ist, so drinnen steht. Und da steht eben, Milo, wie du gesagt hast, nicht nur irgendwas von CO2-Neutralität, sondern wirklich die Verwirklichung eines klimaneutralen, grünen, fairen und sozialen Europas. Es steht eben nicht nur CO2-Neutralität drin, sondern auch der Erhalt der Ökosysteme, soziale Verträglichkeit, eine grüne Wirtschaft und das alles eben um die Klimaziele von Paris, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Matthias, wie blickst denn du auf die letzten paar Jahre EU-Klimapolitik zurück?
Naja, wenn man jetzt die letzten Jahre seit 2019 nimmt, sieht man, dass es durchaus Erfolge gegeben hat. Also gerade am Anfang wurden ja auch die einen oder anderen Maßnahmen umgesetzt. Wir wissen alle, die Emissionen sind in Europa sehr rasch gesunken auch, rascher als überall sonst auf der Welt. Die EU hat schon sehr lange einen funktionierenden CO2-Preis, der auch ausgeweitet werden wird, hat die höchsten und ambitioniertesten Ziele etc. Also all das sind eigentlich Punkte, wo man sagt, ja, das hat durchaus funktioniert. Was wir jetzt sehen, Milo, du hast es angesprochen, ist, dass viele der letzten oder jüngeren Reformpakete, die gekommen wären, nicht mehr umgesetzt werden konnten, abgesagt wurden, stark verwässert wurden, Gebäuderichtlinie zum Beispiel oder Chemikalienverordnung etc.
Ich habe auch den Professor für Klimapolitik Reinhard Steurer um eine Einschätzung der EU-Klimapolitik der letzten Jahre gebeten. Er hat auch eine Einschätzung, die Argumente von euch beiden aufgreift.
Naja, also grundsätzlich ist das, was die EU in der Klimapolitik macht, nach wie vor das Beste weltweit. Also die EU ist führend in der Klimapolitik, macht auf internationalen Konferenzen immer wieder Druck, hat anspruchsvolle Zielsetzungen, sowohl kurzfristig bis 2030, als auch dann längerfristig bis 2050. Aber wir sehen natürlich in der EU dieselben Probleme wie dann auch in Nationalstaaten oder in anderen Ländern, nämlich dass wir uns recht leicht damit tun, Ziele zu setzen und dann Schwierigkeiten haben, die auch zu erreichen. Und so ist es auch in Europa. Also da ist tatsächlich im Moment nicht wahrscheinlich, dass wir die Ziele für 2030 erreichen werden. Einfach deswegen, weil viele Mitgliedsländer, so wie Österreich, nicht auf Zielkurs sind. Und wenn Mitgliedsländer wie Österreich oder auch Deutschland nicht auf Zielkurs sind, dann kann die EU insgesamt das Ziel nicht halten und das Ding fällt auseinander. Das hätte dann natürlich auch globale Auswirkungen, denn wenn selbst der globale Vorreiter der Klimapolitik nicht in der Lage ist, seine Ziele zu erreichen, naja, dann sinken auch die Bemühungen anderer Länder und dann laufen wir eben Gefahr, dass wir die Erderhitzung nicht unter 2 Grad beschränken, sondern eben weit darüber hinausgehen. Deswegen ist das im Moment das wahrscheinlichste Szenario.
Finde ich einen interessanten Punkt, wenn er darauf hinweist, welche verheerende Signalwirkung das haben könnte, wenn gerade die EU ihre Ziele nicht erreicht. Also wir wissen ja, es werden in etwa 9 Länder diese 2030er-Ziele erreichen aus heutiger Sicht. Alle anderen sind weit weg davon. Deutschland, Italien und Frankreich alleine haben 3/4 der CO2-Reduktionslücke der antizipierten zu verantworten. Ich finde das deswegen interessant, weil sich die EU ja auch gerade noch strengere Ziele für 2040 verordnet hat, also minus 90% waren das. Es gibt nicht wenige Menschen, die meinen, Wir erreichen die 2030er-Ziele schon nicht. Wie sollen wir dann die 2040er-Ziele erreichen? Und tut man sich wirklich was Gutes oder schreckt man Nationalstaaten, Unternehmen und so weiter nicht davon ab, sich tatsächlich zu bemühen, wenn sie das Gefühl haben, es ist eh nicht erreichbar?
Also ich weiß nicht, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich denke, also dieses Ziel für 2040 von der EU, das ist nicht besonders ambitioniert, weil wenn man es mit dem 2050er Ziel netto null ernst meint, dann muss ich bis 2040 schon wirklich ganz stark herunter sein. Wichtig ist, dass die Richtung stimmt und auch die Geschwindigkeit stimmt. Und dass all das möglich ist, ja, dass sogar jetzt noch für Österreich ein Land, das sehr weit hinten ist in der Klimapolitik, auch noch das Erreichen vom 2030er Ziel möglich ist, das zeigen zahlreiche Studien. Das Problem ist einfach die Umsetzung, die mangelnde Umsetzung, aber möglich wäre es schon. Und deswegen ist es natürlich, glaube ich, sinnvoll, so ein Ziel zu definieren, das man erreichen kann.
Ja, ich habe auch beim Klimapolitik-Experten Steurer nachgefragt, was es denn bräuchte, damit eben Länder ihre Klimaziele nicht verfehlen.
Ganz wichtig wäre, dass jetzt schon klar wäre, was dann 2030 passiert, wenn Länder ihre Ziele verfehlen. Im Moment ist das Prozedere noch unklar. Man munkelt, dass es teuer werden könnte. Für Österreich sind Strafzahlungen im Ausmaß bis zu 8 bis 10 Milliarden im Gespräch. Zugleich ist es aber so, dass Regierungsvertreter, aber auch Industrievertreterinnen damit rechnen, dass wenn große Staaten wie Deutschland oder Frankreich ihre Ziele ebenfalls verfehlen, dass man dann irgendeine kulante Lösung finden wird und es nicht so teuer werden könnte. So ähnlich wie bei den Maastricht-Kriterien, also sobald Deutschland und Frankreich die nicht mehr einhalten können, nimmt man es nicht mehr so genau. Und so könnte es auch bei den Klimazielen werden. Wenn die Möglichkeit im Raum steht, naja, dann sinken die Anstrengungen ganz klar. Wenn hingegen klar wäre, wie teuer das dann werden wird, wenn man um so und so viele Millionen Tonnen daneben liegt, naja, dann wird man sich wahrscheinlich mehr bemühen, diese Kosten zu vermeiden.
Es gibt zwar wohl einen Mechanismus, der vorgesehen dafür ist, wenn ich eine Lücke habe, die ich nicht durch eigene Maßnahmen, nationale Maßnahmen stopfen kann, nämlich der Zukauf von CO2-Zertifikaten von anderen EU-Staaten. Aber da die EU als Ganzes ihr Ziel so deutlich verfehlen dürfte, nach heutigem Stand gibt es gar nicht genug CO2-Zertifikate für alle Staaten. Das heißt, es geht sich auch rein rechnerisch nicht aus. Und dann hängt man jetzt halt wirklich ein bisschen in der Luft und hat, wie er richtig gesagt hat, am ehesten noch das Negativbeispiel der EU-Fiskalregeln vor Augen, wo Jahr für Jahr Staaten sich einfach nicht an die Regeln halten, ohne jegliche Konsequenz.
Schauen wir uns das gleich einmal an, diese Umsetzung. Also aktuell wird ja gearbeitet an der Umsetzung dieser Klimaziele von 2030, also der Treibhausgasemission um 55%. Deswegen heißen auch die damit zusammenhängenden Gesetzespakete, muss man sagen, weil es sind wirklich ganz viele Fit for 55. Was ist da jetzt alles drinnen? Eins zum Beispiel, das auch du schon erwähnt hast, Matthias, die Ausweitung des Emissionshandels, dann auch andere Aspekte, über die wir auch viel diskutiert haben in den letzten Monaten, das Aus für Verbrenner. Was man jetzt als beobachtende Person vielleicht anmerken könnte, ist, dass sehr viele Dinge sind beschlossen worden, wenn auch natürlich dann durch Kompromissfindung etc. ein bisschen verwässert, aber das Emissionshandelssystem ist ausgeweitet worden, das Verbrennerverbot ist ja in abgeänderter Form gekommen. Es gab neue Richtlinien für die Industrie, auch die natürlich verwässert etc. Aber da, wo es um Emissionsreduktion geht, also was dann auch in direktem Zusammenhang mit den Zielen steht, da ist sehr viel beschlossen worden. Wenn es dann um andere Dinge geht, also Erhalt der Ökosysteme, ein Umbau der Wirtschaft tatsächlich hin zu einer grünen Kreislaufwirtschaft, da sind sehr viele Dinge ein bisschen auf der Strecke geblieben und da wartet man auch noch auf viele Beschlüsse. Die Kritik, die man da sagen könnte, ist, dass dieser ganzheitliche Ansatz des Green Deal ein bisschen zu einem Climate Deal verkommen ist und dass die Sektoren, wo man halt auch weiß, wo das in allen Köpfen mit Emissionen verbunden ist, Energie etc., da hat man geschaut, dass da was passiert beim Verkehr und bei anderen Dingen ist man ein bisschen säumig gewesen.
Hat natürlich auch viel mit der Aufmerksamkeit zu tun, die das Klimathema bekommt im Vergleich zu anderen, vielleicht auch mittlerweile, muss man sagen, komplexeren und weniger bekannten Themen, also Chemikalienverordnung zum Beispiel, Pestizide. Milo ist ein extrem wichtiges Thema, gerade für den Bodenschutz. ist sang- und klanglos abgesagt worden am selben Tag oder zwei Tage davor, an dem die 90%-Ziele für 2040 unter großem Getöse verkündet wurden. Und es hat sich in Wahrheit kaum jemand dafür interessiert, was da quasi nebenbei so weggestorben ist. Also da haben wir sicher ein Aufmerksamkeitsproblem in diesen Bereichen des Green Deals.
Ja, anderes Beispiel ist etwa die Regulierungen für die neue Gentechnik. Dort am Anfang ist gestanden eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof, die eigentlich unmissverständlich und eindeutig gewesen ist. Die gesagt hat, die neue Gentechnik muss behandelt werden wie die alte Gentechnik. Und daraufhin hat sich die EU hingesetzt und begonnen, ein eigenes Regulativ zu entwerfen. Am Ende dieses Prozesses steht jetzt die Befürchtung der Biobauern, dass ihre Flächen in Mitleidenschaft gezogen werden, weil für die Biobauern ist die Anwendung von Gentechnik natürlich verboten. Gleichzeitig soll Gentechnik aber nicht im vollen Umfang gekennzeichnet werden und dadurch ist es dann für einen Biobauern eigentlich unmöglich, dieser Verpflichtung nachzukommen. Lieferkettengesetz ist auch so ein Beispiel, das momentan völlig in der Luft hängt, was aber ein Kernbereich ist für eine verantwortungsvolle Handelspolitik der Europäischen Union.
Ist ja jetzt, glaube ich, im dritten Anlauf nicht beschlossen worden im EU-Parlament. Und das, obwohl alle schon dachten, es wäre durch.
Genau.
Ja, ich habe auch Reinhard Steurer um seine Einschätzung gebeten zu den Maßnahmen, die die EU in den vergangenen Jahren gesetzt hat. Hören wir da kurz hinein.
Es ist viel passiert, aber selbst da haben eben Lobbyinteressen geschafft, die wirklich großen Vorhaben nochmal zu verwässern, abzuschwächen. Zum Beispiel eben beim Verbot für Verbrennermotoren ab 2035. Der Markt wird das vermutlich von sich aus regeln. Ja, also ich gehe nicht davon aus, dass Autos mit Verbrennungsmotoren darüber hinaus eine Zukunft haben werden, außer in Nischen. Aber man sieht natürlich, wie Lobbys es geschafft haben, eigentlich ambitionierte Zielsetzungen dann doch nochmal in letzter Sekunde zu verwässern oder zu verhindern. Dasselbe im Lieferkettengesetz, also die FDP in Deutschland tut sie da immer wieder als unrühmlich hervor. Und leider hängt sich Österreich mit einer sehr populistischen, verantwortungslosen Klimapolitik dann oft ganz gern an. Das ist beim Verbrennungsmotor passiert, das ist beim Lieferkettengesetz jetzt wieder passiert.
Ja, Stichwort Lieferkettengesetz, das wäre ja etwas gewesen, wo man sagt, die EU trägt ihre ambitionierten Ziele, ihre Vorhaben, ihre Visionen, wie das in Zukunft funktionieren soll, auch ein bisschen nach außen in den Rest der Welt.
Ja, das ist etwas, was diese Kommission in den letzten 5 Jahren tatsächlich meiner Meinung nach richtigerweise erkannt hat, dass es nicht ausreicht, innerhalb der europäischen Grenzen Klima- und Umweltschutz zu betreiben und damit die Welt zu verändern, weil wir wissen, wo sind wir jetzt, ich glaube, bei 8% der globalen Emissionen, die EU-Staaten noch, sondern die EU muss, wenn sie das ernst nimmt, ihre Vorhaben und ihre klimapolitischen Pläne eben auch in andere Nationen tragen. Lieferkettengesetz ist ein Beispiel, ist jetzt leider noch nicht beschlossen. Die Nachhaltigkeitsberichtspflichten für die Unternehmen gehen in eine ganz ähnliche Richtung. Auch da musst du für viele deiner Vorlieferanten nachweisen, dass sie bestimmte Standards einhalten. Klagen natürlich auch alle über Bürokratie, keine Frage, das wird man nie wegkriegen. Aber auch das ist so ein Beispiel. Oder schon gestartet mit Anfang Oktober 7, der CO2-Grenzausgleich.
Erklär mal, was ist das genau?
Das ist im Endeffekt ein Instrument der EU, ist wie ein CO2-Zoll. Und die Idee dahinter ist die, dass in einem ersten Schritt Stahl- und Aluminium- und Düngemittelproduzenten in Europa, die aufgrund der klimapolitischen Vorgaben höhere Kosten haben, geschützt werden vor dem quasi billigeren und schmutzigeren Konkurrenzprodukten aus dem Ausland. Dadurch, dass ausländische Unternehmen, die zum Beispiel Stahl in die EU einführen und keinen CO2-Preis in entsprechender Höhe in ihrem Land entrichten müssen, das an der Grenze machen. Also sprich, wer in der EU verkaufen möchte, Schrauben oder so weiter, muss dafür so viel bezahlen, wie wenn die Schrauben in der EU erzeugt worden wären. Das läuft jetzt in einer Übergangsphase, gibt natürlich auch viel Kritik, gerade von den Schwellenländern, die sich da benachteiligt fühlen. Aber es gibt dazu eine aktuelle Studie vom WIFO, die zeigt, es hat durchaus Effekt. Also auch wenn die EU alleine diesen CO2-Zoll einführen würde, dann würde das immerhin zu globalen CO2-Emissionsminderungen von 4% führen. Wirklich sinnvoll ist das Ganze natürlich erst dann, wenn andere Länder aufspringen. Also zum Beispiel die USA sagen, ja, wir machen auch einen in etwa 100 Euro CO2-Preis pro Tonne CO2 und Kanada und Japan und so weiter vielleicht auch noch dabei sind, dann würden sich die Emissionsminderungen schnell vervierfachen. Also das heißt, man sieht, was die EU macht, ist auch immer als Signalwirkung an den Rest der Welt zu sehen. Und es gilt das, was immer schon gegolten hat, je eher die anderen beginnen, Brüssel da auch nachzulaufen, desto eher hat man in Summe auch Erfolg. Aber vielleicht noch ganz kurz zu CBAM oder vielleicht ganz kurz noch zu diesem CO2-Grenzausgleich. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme, wo ich sage, mutiger Schritt an sich, richtiger Schritt. Und auch da wird man jetzt, obwohl es natürlich Widerstände gegeben hat, aber auch da wird man jetzt erst sehen in den kommenden Jahren, wie sehr das tatsächlich aufgehen kann. Gibt es wirklich WTO-Klagen von anderen Staaten? Wird der Druck innerhalb der eigenen Unternehmerschaft so groß wegen der bürokratischen Hürden, dass man das wieder einstampfen muss? Oder hat die EU eine Chance, dieses sinnvolle Instrument auf Flughöhe zu bringen oder nicht? Und das, glaube ich, ist bei ganz vielen Maßnahmen im Green Deal so. Werden sie die Chance haben, die Flughöhe überhaupt zu erreichen? Oder werden sie vorher zu Fall gebracht, weil man eben sagt, man kann sich das alles nicht leisten? Ne?
Also gerade für eine nachhaltige Entwicklung von einer Wirtschafts- und Industrie insbesondere ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und einer der entscheidenden Punkte, auf viele Jahre hinaus eine Sicherheit zu haben, was sozusagen der gesetzliche Rahmen für das ist, was ich mache. Und dieser Rahmen, der wird momentan völlig in Frage gestellt, einfach durch zwei Totschlagargumente. Das eine Argument ist, wir können uns das nicht leisten. Und das zweite Totschlagargument lautet Bürokratie. Und da muss man diese Frage halt schon auch in andere Lebensbereiche übertragen. Es wird niemand auf die Idee kommen, dass man eh keinen Führerschein braucht und die Leute halt einfach so durch die Gegend fahren sollen. Das ist völlig klar, das muss sein. Und das ist mit einem gewissen bürokratischen Aufwand und Anführungszeichen verbunden. Und gleich ist es in vielen anderen Dingen, was in der Politik bis jetzt viel zu schwach meines Erachtens ausformuliert ist, ist einfach die Kenntlichmachung von dem, was in die soziale Verantwortung übertragen wird, wenn es irgendwelche Unfälle gibt, wenn es irgendwelche Schäden gibt, die automatisch von der Gesellschaft, das heißt von jeder Steuerzahlerin und jedem Steuerzahler ganz selbstverständlich bezahlt werden müssen, und die in keiner Bilanz von irgendeinem Unternehmen auftauchen. Und solange das funktioniert, ist es natürlich billiger, diese Nachhaltigkeit nicht ernst zu nehmen.
Ja, du sprichst ja jetzt über Kostentransparenz und natürlich auch die Zuordnung der Kosten. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ist über den CO2-Preis, glaube ich, gibt es ein ganz simples Instrument dafür. Es gibt natürlich externe Kosten, die noch nicht mit einbezogen sind, aber CO2 ist ein Beispiel, wo es an sich ganz klare Regeln gibt und diese ganz klaren Regeln werden ja auch noch deutlich ausgeweitet werden. Christine, du hast das vorher schon angesprochen. Das Emissionshandelssystem der EU wird in 2027 ausgeweitet werden, auch auf private Haushalte. Also es wird dann auch das Heizen mit Öl und Gas zum Beispiel oder das Autofahren mit Benzin und Diesel. Auch dafür werde ich CO2-Zertifikate kaufen müssen oder besser gesagt, das macht dann das Unternehmen, das mir halt den Sprit verkauft. Das heißt, diese Mechanismen gibt es schon.
Aber nicht für alle Bereiche und das ist das Problem, wenn ich einen verschmutzten Boden zum Beispiel habe, ne?
Da hast du völlig recht.
Oder eine Monokultur von Fichtenwäldern.
Da hast du völlig recht. Es gibt, also diese Dinge. In Wahrheit beginnt man das jetzt im CO2-Bereich. Und schon jetzt siehst du aber, welche Probleme das auch aufwerfen wird. Weil was passiert dadurch? Wir sehen das ja auch jetzt beim nationalen CO2-Preis in Österreich, obwohl er so gering ist, wie er ist. Die Kosten, die du hast für in dem Fall Klima- oder Umweltschutz, werden sichtbar. Und damit nährst du natürlich ein Narrativ, das jetzt ganz viele Teile des Green Deals in den letzten Monaten zu Fall gebracht hat, nämlich die Erzählung, dass der Green Deal eben keine Win-Win-Situation wäre und Millionen Arbeitsplätze schafft und so weiter und so fort, weil das ist bis jetzt leider nicht passiert, sondern dass er in Wahrheit sehr teuer ist und für viele Menschen auch nicht leistbar. Weil der Aspekt der sozialen Leistbarkeit steht zwar drinnen, quasi in der Präambel und in den Zielen, nur tatsächlich adressiert wird das nicht, weil, also ich habe es jetzt schon erwähnt, es kommt ETS2, es kommt CBAM, wird auch Importe verteuern. Das Leben in Europa wird dadurch teurer werden und man braucht in irgendeiner Form einen Ausgleich dafür, weil wir können sagen, na gut, wenn ich da fahre, nehme ich ein Auto, fahre mit dem Radl und mit der U-Bahn oder mit dem Zug, Nicht jeder Mensch kann das machen, nicht jeder Mensch kann sein Heizsystem tauschen, so wie das sein sollte. Jetzt sind wir in Österreich mit Förderungen eigentlich super aufgestellt. Also ich weiß nicht, aktuell kriegt man, glaube ich, 70% bei so einem Heizungstausch oder mehr. Aber im Rest Europas ist das eben nicht so. Und das ist ein Punkt, der ist ignoriert worden, würde ich jetzt sagen, oder zumindest vernachlässigt worden, auch auf europäischer Ebene. Es ist ein Klima- und Sozialfonds geplant, ab 26 bis 2032. Der ist mit 65 Milliarden Euro dotiert. Ob das reicht, weiß niemand. Die Menschen, die sich's angesehen haben, sagen eher nein. Und das ist eine Problematik, der sich natürlich auch die Politik stellen muss, weil auf der anderen Seite die Tatsache, dass du auch langfristige Nutzen haben könntest oder dass es zum Beispiel das Nichtstun auch teuer ist. Also es gibt ja Social Costs of Carbon, werden mit 120 bis 600 Euro je emittierter Tonne CO2 berechnet. Das ist alles nicht greifbar. Und den Nutzen, den du haben könntest durch eine Umstellung zum Beispiel deines Heizsystems, ja, dass du dann irgendwann einmal nicht nur versorgungssicher bist, sondern auch günstiger heizt, das liegt so weit in der Zukunft, dass das viele Menschen einfach nicht greifbar haben. Und so verlierst du mit dem Kostenargument viele, viele Unterstützer für diese grüne Wende.
Ja, ich habe auch bei Reinhard Steurer nachgefragt, wie er den sozialen Aspekt bei der europäischen Klimapolitik mitgedacht findet.
Die soziale Dimension ist auf keiner Ebene ausreichend mitgedacht. Es fängt da an, dass wir Hochemittenten, also die reichsten Haushalte, meistens verschonen bei wirklich wichtigen Maßnahmen. Auch von der EU passiert es. Da gibt es zum Beispiel die Ausweitung des Emissionshandels, geplant eben, dass dann auch Verkehr und Gebäude mit drin sein sollen. Naja, und wer ist ausgenommen? Yachtbesitzer und Privatjets. Weil das sei zu kompliziert, die dann mit einzubeziehen. Also die sollen dann nach wie vor keinen CO2-Preis auf ihre extrem hohen Emissionen zahlen. Das ist nicht kommunizierbar. Und zu Recht regen sich dann viele auf und sagen, Moment einmal, solange die nichts zahlen, warum soll ich? Also genau dort müsste man eigentlich mit voller Kraft ansetzen und sogar so, dass sie überdurchschnittlich viel zahlen müssten. Das Gegenteil ist der Fall. National ist es so, dass wir in Österreich jetzt immerhin einen CO2-Preis haben, von dem ärmere Haushalte am meisten profitieren. Da ist zu wünschen, dass die Ausweitung des Emissionshandels das Modell dann aufgreift. Aber es ist zu befürchten, dass genau das nicht passiert. Und dann wären wieder ärmere Haushalte benachteiligt, wenn eben nicht umverteilt wird in der Form eines Klimabonus.
Also zugespitzt kann man einfach sagen, dort, wo die Umweltpolitik und die Klimapolitik nicht gut funktionieren, haben wir es eigentlich zu tun mit einem Politikversagen, also einem groben Politikversagen und in Wahrheit seit vielen, vielen Jahrzehnten, weil die Probleme, die liegen auf dem Tisch. Das ist alles nicht neu.
Es gibt ganz berechtigte Sorgen, was den finanziellen Aspekt der Klimawende angeht, wenn es eben um soziale Leistbarkeit von sozial schwächeren, einkommensschwächeren Haushalten geht. Aber man muss aufpassen, dass dieses Argument nicht missbraucht wird, um im Bausch und Bogen alles, was irgendwie nach Reform aussieht, zu unterdrücken, damit nur ja nichts passiert.
Jetzt haben wir heute ja ausführlich besprochen, was in der Legislaturperiode, die aktuell zu Ende geht, irgendwie Thema war, was in der Umsetzung mäßig funktioniert hat, was gut, was nicht so gut funktioniert hat. Aber natürlich sind sehr viele Dinge auch noch nicht in Umsetzung und da ist auch relevant, wie die Wahl im Juni ausgehen wird. Die letzte Europawahl, also die 2019, die war ja auch sowas wie eine Klimawahl. Also da stand die von der breiten Masse getragene Klimabewegung irgendwie auf ihrem Höhepunkt und das hat auch gerade bei der Europawahl viele wählende Menschen bewegt. Wenn man jetzt den anlaufenden Wahlkampf beobachtet, drängt sich der Eindruck auf, dass es diesmal nicht so ein großes Thema sein wird und andere Dinge, Sicherheitspolitik etc., die bestimmenderen Themen sein werden. Ganz konkret zeigt sich das ja auch in den Worten von der Kommissionspräsidentin, die ihre zweite Kandidatur schon ein bisschen unter ein anderes Licht gestellt hat als damals, als ihr der Green Deal, du hast es gesagt, die Mondmission war.
Mhm. Ja, ich glaube, Klimaschutz ist auch im Wahlkampf wird ein großes Thema sein, nur leider von der falschen Seite vorgetragen. Was wir erleben ist, dass ganz viel von der politischen Rechten das Thema Klimaschutz missbraucht wird und verwendet wird, um generell die letzten 5 Jahre EU-Politik und auch in Wahrheit alles, was den Menschen irgendwie auf den Geist geht, also die Pandemie, die Teuerung und so weiter und so fort, an allem ist im Endeffekt der Klimaschutz schuld. und versprochen wird, dass das alles auf ein pragmatisches, mit Herz, Hirn und Hausverstand, auf ein gesundes, verträgliches Maß zurückgeschraubt wird. Wenn man den Umfragen glauben darf, dann haben diese Parteien damit zumindest keinen Misserfolg. Ja? Also es sieht schon so aus, als könnte diese Erzählung Wähler gewinnen. Deswegen schwenken jetzt auch Großparteien, zum Beispiel auch die Konservativen, jetzt stark darauf ein, distanzieren sich von ihrem Green Deal. Also wenn du fragst nach einem Zukunftsszenario, dann ist das natürlich aus klimapolitischer Sicht ein bisschen ein Worst-Case-Szenario, wenn man sich denkt, gut, in Europa gewinnen die Rechten und schrauben zurück, was sie können. In den USA kriegt man vielleicht einen Präsident Trump, der zurückschraubt, was er zurückschrauben kann. Also wir haben es eh schon gesagt, das werden nicht unbedingt einfachere Zeiten werden.
Naja, Politico hat der von der Leyen einfach den einen Satz gegeben und hat gesagt, sie macht den Kahlschlag der eigenen Ambitionen, indem sie den Green Deal, den sie selber ganz lautstark vertreten hat, killt.
Jetzt können wir natürlich weder voraussehen, was für ein Ergebnis uns die Europawahl am 9. Juni bringen wird, noch genau eruieren, was das dann im Konkreten für die Klimapolitik der nächsten 5 Jahre bedeutet. Die Angst, dass eine andere Machtkonstellation auch andere politische Verhältnisse die Klimastrategie der EU irgendwie verändern, revidieren könnten, steht ein bisschen im Raum. Und das könnte, so sagt es zumindest Reinhard Steurer, auch international für Probleme sorgen.
Was bedeutet das dann politisch konkret? Na, wenn ein Rechtsruck passiert, dann wird sich die EU noch viel schwerer tun, die eigenen Zielsetzungen bis 2030, 40 und 50 zu erreichen. Und es könnte noch viel heuchlerischer werden, als es im Moment sich abzeichnet. Also dann steht dann möglicherweise sogar an, dass man die Zielsetzungen korrigieren wird und sagt, na Moment, wir liegen so sehr daneben, jetzt korrigieren wir eigentlich das, was wir vorhaben, nach unten, damit es nicht ganz so schlecht ausschaut. Und dann wäre der Rückschritt, den wir gesellschaftspolitisch gemacht haben, quasi in der Politik dann ankommen, für jeden sichtbar.
Ich habe jetzt auf jeden Fall noch einen Mutmacher von unserer Kollegin Anja Drexler mitgebracht.
Yes. Mut!
In der Klimabewegung in Europa stehen oft auffällig viele Frauen an der Spitze. Also Greta Thunberg, Luisa Neubauer oder auch Lena Schilling. Das ist nicht nur Zufall. Studien belegen, dass Frauen klima- und umweltbewusster leben. Das legt nahe, dass sie sich auch aktiv fürs Klima einsetzen. Wie zum Beispiel die Klimaseniorinnen aus der Schweiz. Das ist eine Gruppe von Frauen über 60, die ihr Land verklagen, weil es laut den Frauen nicht genug tut, um sie vor den Folgen der Erderhitzung zu schützen. Besonders die Hitze im Sommer setzt älteren Frauen nämlich immer mehr zu. Sie sind also schon heute stark betroffen. Und genau deswegen hat die Klimaklage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziemlich gute Chancen. Das Urteil könnte ein Präzedenzfall werden und sich auch auf die Klimapolitik von allen anderen europäischen Ländern auswirken. Wann es soweit sein wird, ist allerdings noch offen.
Ja, ich finde das sehr spannend. Ist ein Beispiel von einem ganz stark wachsenden Feld der Klimaklagen, also der Versuch, Klimaschutz nicht nur über den politischen Weg, sondern tatsächlich auch über eine juristische Ebene voranzutreiben. Ich glaube, das wird noch sehr spannend sein, wie sich dieses ganze junge Feld entwickeln wird. Ich glaube, es gibt sehr viele gute Ansätze und Möglichkeiten. Es ist ja von Land zu Land sehr unterschiedlich von den Rechtssystemen, wie viel da möglich ist. Österreich ist da zum Beispiel eher restriktiver, also da gibt es weniger Möglichkeiten als in anderen Staaten, aber ich bin überzeugt davon, dass das auch ein guter möglicher Weg sein wird, um die Dinge voranzubringen.
Ja, ich finde, bei der ganzen Sache ist es sehr charmant, dass es ausgerechnet Pensionistinnen sind, die sich da engagieren, weil sie irgendwie zeigen, wie breit die Bewegung derer ist, die sie für den Klimaschutz einsetzen und letztlich auch darauf hinweisen, dass Frauen zweifelsohne weiter stärker von einem Klima, das aus dem Ruder läuft, betroffen sind und da sehr viel kompensieren müssen, was sonst niemand macht.
Ja, ich finde auch ganz spannend, weil jetzt haben wir heute ganz, ganz viel über Legislative gesprochen. Aber natürlich ist Demokratie noch sehr viel mehr und eben auch in der Judikative. Auch das ist Demokratie, auch das ist Zivilgesellschaft, die versucht quasi von anderer Seite einen Hebel anzusetzen. Und das finde ich auf jeden Fall mutmachend. Das war's für heute mit unserer heutigen Folge von Der letzte Aufguss. Links zu den Informationen, die wir in dieser Folge genannt haben, finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie diesen Podcast. Reden Sie darüber und empfehlen Sie uns weiter oder schreiben Sie uns Ihre Meinung an podcast@diepresse.com.
Und wenn Sie noch mehr Lust auf Klimageschichten bekommen haben, dann schauen Sie doch auf diepresse.com/klima vorbei. Dort gibt es Analysen, Meinungen und Reportagen rund ums Klima auch zum Nachlesen.
Wenn Sie Leser oder Leserin der Presse-App sind, dann abonnieren Sie doch den Themenbereich Klima in der App. Dann bekommen Sie regelmäßig eine Push-Benachrichtigung, wenn sich beim Thema Klima etwas besonders Spannendes tut.
Uns hören Sie wieder am Freitag in 2 Wochen.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.